Himmlischer Vater, wir wollen dir danken sagen für die Gemeinschaft. Wir wollen dir danken sagen für den Morgen und bitten dich einfach, Herr, dass du dein Segen dazu gibst, dass du uns offen machst, dass du unsere Herzen auftust für dich und für dein Wort und dass du lenkst und leitest, was wir sagen und dass wir einfach auch heute etwas dürfen von deiner Grösse, von deiner Herrlichkeit und von dem, was du denkst hast für uns, wahrnehmen und tiefer verstehen. Amen.
Also wir sitzen jetzt auch an. Wir hoffen, dass ihr uns trotzdem hört und versteht. Dann das Mikrofon ein bisschen hin und her geben. Ich möchte, wir haben gestern mal so etwas wie ein Versprechen gehört, dass heute Klingen gekreuzt werden. Da vorne. Und ich möchte eigentlich gern. Ist jemand froh, wenn wir Hochdeutsch reden? Ist jemand, der das nicht so versteht? Aha. Nehmen wir es überhaupt auf? Ah. Okay. Es ist halt nicht Herzenssprache. Okay, ja. Also ich stelle dann auf Hochdeutsch um, bleibe trotzdem sitzen. so hoch wird es dann nicht. wir hatten gestern eine Art Versprechen, dass heute die Klingen gekreuzt werden. Ich möchte mit diesem scheinbaren Widerspruch einsteigen. Ihr habt euch hier scheinbar wie etwas widersprochen, dass der eine von euch sagte, dass das Wichtigste sei, dass wir verstehen, dass wir als Einzelne vor Gott stehen, jeder für sich, vor Gott, für den anderen. Und der andere hat eher behauptet, das Ziel der Ehe sei, das Gemeinsame, gemeinsam Christus zu widerspiegeln. Wie geht ihr mit diesem scheinbaren Widerspruch um? Könnt ihr das irgendwie integrieren oder harmonisieren? Gibt es da Gedanken dazu? Eine Auflösung.
Ich fange an mit einem Feedback, das ich hatte aus dem Publikum. Und zwar, dass ich habe in meinem Referat angesprochen, unser Wunsch, dass alles harmonisch laufen würde. Und dass ein Stück weit das auch unser Bibelverständnis und diese Spannungen auch mit betrifft, dass wir es gerne hätten, wenn die Bibel keine Spannungen in sich hätte. Wenn die christliche Botschaft auch in dem Sinn harmonisiert werden könnte oder harmonisch ist. Aber das ist nicht immer so. Die Bibel redet manchmal so und manchmal anders. Und es ist wichtig, dass wir beide Seiten in dem Sinne stehen lassen und versuchen, ohne gegenseitige Kompromisse von diesen Wahrheiten, die beiden zusammen unter einen Hut zu bringen. Ich denke, das lässt sich auch relativ einfach mit den zwei Referaten gestern machen. Also mein Referat zielte vor allem darauf hin, was ist der Grund meines Verhaltens? Und dass ich in dem Sinne nicht die andere Person in die Schuhe schieben darf, dass ich mich anders verhalte oder hoffnungslos in meiner Ehe bin wegen dem anderen. Und wie ich Andis Referat verstehe, hat er eher darauf gezielt, okay, jetzt haben wir eine Ehe, jetzt sind wir verheiratet, woraufhin führt es uns? Was sollen wir versuchen zu entwickeln und in unser Leben und in unsere Ehe einzubauen? Wie wachsen wir? Was ist das Ziel? Aber vielleicht verstehe ich dich falsch.
Nein, es ist alles gut. Es kommt alles gut. Nein, ich denke auch, es ist nicht so stark, nicht so sehr ein Widerspruch, sondern dass der Sinn der Ehe ist der Bund. Und der Bund verbindet Menschen. Und da ist das Gemeinsame ein Stück weit die Voraussetzung. Dennoch ist es ja oft so, dass man, ja, wenn zwei Christen eine Ehe schließen, dann ist alles klar, oder? Dann gibt es das Ideal und dann gibt es den sehnlichen Wunsch, beider diesem Ideal zu entsprechen. Und in der Bibel finden wir, wie das aussieht. Und darüber habe ich mehr geredet. Dann kommt aber, sind die Flitterwochen vorbei und 2, 3 Jahre und 3 Kinder später verliert man das aus den Augen. Und dann kann man nicht immer gerade sagen, komm, jetzt rücken wir zusammen, wir fangen wieder von vorne an, sondern irgendeiner muss damit beginnen. Vielleicht will der andere nicht oder sieht das nicht oder erkennt das noch nicht oder der andere ist kein Christ. Und da denke ich, ist es gut, was Brad so sehr betont hat, es müssen nicht beide das gleiche denken, sehen, erkennen, damit die Ehe funktioniert. Sondern die Frage ist vielmehr, und das hat Brad sehr gut und sehr stark betont, die Frage ist dann vielmehr, was kann ich, wie spricht der Herr mich an in dieser Beziehung, wie kann ich meine Ehe eine erfüllende Ehe werden lassen.
Also eben, jetzt möchte ich dich ein bisschen herausfordern, Andi. Hast du bewusst etwas wenig diese Seite betont, dass viele Ehen oder vielleicht könnte man sagen alle Ehen an ihre Grenzen kommen, Schwierigkeiten haben, dass mehr so ein Idealbild gemalt, wie das sein soll? War das bewusst so? So eben die Eingrenzungen und da, wo es nicht mehr geht und da, wo die Realität das Ideal nicht entspricht, hast du das bewusst außen vor gelassen, oder?
Ich hätte noch mal eine halbe Stunde länger reden müssen. Ja, mein Ziel war mehr, das Bild zu zeichnen, das Gott gedacht hat, ohne auf die verschiedenen Schwierigkeiten einzugehen oder die Grenzen. Ja.
Dann wäre meine Folgefrage, was denkst du jetzt pastoral? Du hast Leute vor dir und du malst dieses Idealbild. Was denkst du, dass das bei den Leuten bewirkt? Und ich meine, wir sind beide Pastoren gewesen. Du weißt, wie das ist. Bei dem einen bewirkt es das und bei dem nächsten bewirkt es das und bei dem dritten bewirkt es etwas ganz anderes. Also eben in dem Spektrum, was bewirkt dieses Idealbild?
Dank dessen, dass du zuerst geredet hast, bewirkt es nur Hoffnung und Ermutigung.
Also ich denke, wir dürfen ja diese zwei Referate auch im Zusammenhang mit dem ganzen Wochenende sehen, oder? Es ist wirklich so, dass noch einige konkretere Dinge dann gesagt werden. Und das ist gut, wenn man als Startschuss einmal ein Bild zeichnet, wie das aussehen soll. Und nachher kommen die konkreten Angaben oder Anweisungen, wie macht man das jetzt, oder? Und da hoffen wir auch auf die kommenden Referate, die da etwas mehr von dem zeigen sollten. Hoffen wir mal darauf. Also ich habe so etwas im Sinn natürlich. Ich möchte etwas weitergehen mit den Fragen. Eine Frage, die auch aufkam, wahrscheinlich bei mehreren in den Köpfen. Du hast etwas darüber gesagt, dass über die Beziehung zwischen Mann und Frau, und nachher hast du einmal kurz ein Bild eingeblendet und dann später noch einmal ganz kurz das Bild von den beiden im Boot, wo sie sich nur umeinander kümmern und nicht um das, was außen herum geschieht. Was ist jetzt hier wichtiger? Dass die Ehe untereinander funktioniert, dass die beiden durch ihre funktionierende Ehe ein auch ein Werkzeug sind, Menschen auf Christus aufmerksam zu machen, oder sollten sie eher sich nicht so viel um die funktionierende Ehe kümmern und besser gleich rausgehen und sich um die anderen kümmern?
Diese Frage betrifft ja auch die Gemeinden als Ganzes. Zu fragen, müssen wir zuerst in der Gemeinde die Leute beseelsorgen und dafür sorgen, dass die Leute geistlich gesund sind, und können wir erst dann uns um die verlorene Welt kümmern? Und da gibt es ja immer diese Spannung, oder? Also müssen wir gerade evangelisieren, egal wie es den Leuten bei uns selber geht, was kommt zuerst? Paulus sagt, habt Acht euch auf euch selbst. Zu den Ältesten der Gemeinde, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, die Gott euch anvertraut hat. Ich denke, wir können das nicht voneinander trennen. Ich glaube, für den Ehemann kommt zuallererst die Ehefrau. Reich Gottes spielt nicht nur in der Gemeinde sich ab oder in der Welt sozusagen, sondern der Mann hat die erste Verantwortung für seine Frau und seine Kinder. Ich denke noch vor dem Einsatz in der Gemeinde. Was das konkret heißt? Das heißt konkret, dass ich nicht jeden Abend weg sein kann, jeden Abend an Sitzungen sein kann, jeden Abend und am Wochenende mich für Gemeindeaktivitäten einsetzen und dann davon ausgehe, dass meine Frau und meine Kinder das einfach gut finden müssen, weil das ist ja für den Herrn, und ich vernachlässige meine Beziehung zu meiner Frau und meinen Kindern. Ich denke. Nein, das denke ich nicht. Das wäre dann einseitig, wenn man nur noch sich um das eigene dreht. Es kommt auch darauf an, was man tut, oder? Aber manchmal muss man vielleicht auch wirklich, das ist jetzt schwierig, also wenn ich als Pastor sage, komme nicht an die Gemeindeveranstaltungen, kümmere dich um deine Familie, dann kann das mal wirklich eine Zeit lang notwendig sein. Aber wir kennen unsere menschlichen Einseitigkeiten. Das ist dann plötzlich auch angenehm und bequem, dass ich mich überhaupt nicht mehr um den Leib Christi kümmere, sondern vorschiebe, ich tue das für die Familie, und aber eigentlich das auch nicht wirklich dann tue. Ich glaube, da gehört einfach auch eine gewisse Weisheit dazu.
Könnte man nicht auch sagen, dass man das nicht so trennen sollte, auf der einen Seite die Gemeinde, auf der anderen Seite die Familie, sondern die Familie ist Teil der Gemeinde, oder? Man befindet sich in Gemeinschaft mit der Gemeinde, mit dem Leib Christi, wenn man zu Hause mit der Familie zusammen ist, und die Familie nimmt man in die in den größeren Rahmen der lokalen Gemeinde hinein. Oder? Also das gehört zusammen, aber man setzt Prioritäten. Einmal ist jetzt dieser Teil der Gemeinde mehr dran, dann der andere.
Ich denke, das ist ganz wichtig. Also ich versuche auch, meine Familie so zu sehen, dass ich sie sehe als Menschen, die Gott mir zuerst anvertraut hat und dann noch einen größeren Teil, den er mir auch anvertraut hat. Und ich denke, so sollten wir nicht nur als Pastoren, sondern so sollten wir das auch überhaupt in der Gemeinde sehen. Unsere Familien, wir sind Hirten unserer Kinder als Eltern. Das sind wir so oder so. Wir müssen keine Pastoren sein, wir sind es immer. Wir sind Hirten der Herzen unserer Kinder. Und wir sind auch Hirten als Ehemänner der Herzen unserer Ehefrauen. Aber nicht nur das, sondern wir sind auch im weiteren Feld verantwortlich für unsere Geschwister in unserer näheren Umgebung. Vielleicht zuerst bei denen, die mit uns im selben Hauskreis sind. Und da denke ich schon, ist es wichtig, zuerst zu fragen, wie geht es meiner Familie, wie sind meine Kinder dran, wie ist meine Ehefrau dran, was ist mit meinem Mann, was braucht er von Christus her?
Okay, also ich möchte so ein bisschen ketzerisch diese Prioritätenreihe in Frage stellen. Mindestens wenn's darum geht, wie wir unsere Zeit verbringen. Denn es ist eigentlich klar, dass unsere erste Priorität unsere Gottesbeziehung ist. Und das schließt einerseits Gemeinschaft in der Gemeinde ein, das schließt auch Dienst ein und es schließt natürlich Familie ein. Und in diesen ganzen Spannungen wird man manchmal Verantwortungen haben, die die Familie etwas kosten. Ich sollte einen Abend in die Gemeinde gehen und das heißt, oder eben dieses Bibelstudium, das ich leite, und das wird heißen, dass ich dabei etwas für meinen Kindern vielleicht nicht dabei sein kann. Oder sogar dann, sage ich es mal ganz etwas vielleicht Provokatives, vielleicht ist es gerade Geburtstag meiner Frau und ich denke, ja, wir können auch morgen feiern. Also ich finde jetzt diese Spannung, dass weil das Reich Gottes zuerst kommt, müssen wir es manchmal in Kauf nehmen, dass die Familie auch ein größeres Ziel als sich selber erkennt. Und dass das letztendlich der Familie sogar dient, wenn ich sage, ich bin nicht einfach jeden Abend für euch da, sondern meine erste Verantwortung ist für euch und meine erste Leitungsaufgabe ist für euch, aber in euch leiten oder zu dem Leiten gehört auch dazu, dass ich euch zeige, die Familie ist nicht ein Selbstzweck. Wir sind für den Herrn da. Und das heißt, dass Kinder, wir dieses Wochenende in der Schweiz sind und nicht bei euch in Deutschland. So, ihr kommt auch ohne uns aus. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist oder nur provoziert. Aber
okay, dann gehe ich mal wieder über zu einer weiteren Frage, die auch noch gestellt wurde. Ich denke, das ist auch eine wichtige Frage, weil du da auch eine Spannung erzeugt hast in deinem Referat. Es geht darum, dass die Ehe Christus widerspiegelt. Die Liebe Christi zur Gemeinde wird wiedergespiegelt in der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Warum kann dann Paulus sagen, es ist besser, wenn man ledig ist, wenn durch die Ehe eine solche wichtige Funktion hat, dass sie Christus widerspiegelt und die Liebe zu seiner Gemeinde?
Da musst du Paulus fragen. Es ist interessant, dass Paulus selber sagt, dass er die Ehe in diesen Zusammenhang setzt. Dass das Bild ist für die Liebe, die Christus zu seiner Braut hat. Wie der Mann eben die Frau lieben soll, dass das eigentlich auf etwas Größeres hinweist. Ich denke, das schließt nicht aus, dass das Ledigsein auch seine Berechtigung hat und wie Brad das sehr spitz formuliert hat, dass es sogar besser ist für den Dienst, für die Unabhängigkeit. Also es gibt da natürlich praktische Konsequenzen dann für den Dienst, für die Unabhängigkeit, die Paulus da darin sieht, in Zeiten auch von Verfolgung, in Zeiten, wo es schwierig ist, sich ganz einzusetzen und nicht für eine Frau und Kinder sorgen zu müssen. Das war klar der Vorteil, den Paulus erwähnt hat. Da kann ich frei sein, da muss ich mich nicht darum kümmern, ich muss nichts absprechen, ich habe keine Frau, der ich dienen muss, Kinder, für die ich sorgen muss. Ich bin auf mich allein, ich bin auf mich gestellt. wenn ich sterbe für Christus, dann betrifft das nicht meine Nächsten in dem gleichen Sinn. Von daher denke ich, ist das für Paulus besser. Ich glaube nicht unbedingt in einem absoluten Sinn, sondern eher in diese Situation hinein, in seinen Einsatz für das Reich Gottes.
Paulus spricht ja über diese Sache, wenn er über die Ehe spricht auch. Und er sagt dann am Ende seiner Empfehlung, ledig zu bleiben, sagt er, dass jeder seine Gabe von Gott habe. Also dass es muss beides nebeneinander Platz haben. Jeder hat seine Gabe und Aufgabe. Gibt es gerade noch eine Frage? Ja.
Also, ich wollte unbedingt eure Feedback zu dem, was ich gestern sagte, weil ich im Vornherein und auch im Nachhinein dachte, ist das auf eine unverantwortliche Weise überspitzt gesagt oder ist es wahr, aber einfach nicht das ganze Bild. Ich meine, die Bibel, wenn ich ein Kapitel der Bibel nehme, da ist volle Wahrheit in diesem Kapitel, aber es ist nicht die ganze Bibel. Aber du siehst nie in einem Kapitel in der Bibel, dass die Bibel etwas überspitzt sagen würde, das letztendlich nicht ganz wahr wäre. Und da wollte ich an eure Feedbacks haben, ja, wie war das Referat gestern? War das wahr, gut, nur ein Stück des ganzen Bildes oder ging es über die Grenze überspitzt und nicht mehr ganz zutreffend?
Jetzt kommst du dran. Nein. Ich glaube, es ist hundertprozentig wahr, was du sagst. Ich denke aber, in Einzelgesprächen kämen da viele kleine Dinge dazu, weil wenn Ehefrauen, die wirklich unter ihren missbrauchenden Ehemännern leiden, oder umgekehrt, wenn Ehemänner unter ihren missbrauchenden Ehefrauen leiden, dann müsste man da noch viel mehr dazu sagen. Wie ist jetzt das Leiden zu ertragen? Wann muss ich mich räumlich trennen von dem, der mir vielleicht auch körperlich schadet? Was muss ich mir wirklich alles gefallen lassen an seelischem oder an körperlichem Missbrauch? Diese Dinge sind natürlich nicht ausgedeutscht worden. Man könnte wirklich den Eindruck bekommen, ja, ich muss mich jetzt einfach zusammenschlagen lassen und meinen Ehepartner küssen am Schluss und sagen, du bist so ein Lieber. Das war schon provokativ in dem Sinn. Und da wären Einzelgespräche nötig, die das Kleine wirklich detaillierter anschauen müssten, die kleinen Dinge, das, was es ja wirklich dann schwer macht, schwer zu ertragen macht. Wo sind die Grenzen? Das ist so mein Feedback.
Also meines geht in eine ähnliche Richtung. Ich bin aber sehr froh, dass du das so deutlich formuliert hast und dass du diese Wahrheit wirklich so, man könnte fast sagen, laut hinausgerufen hast. Oder? Also das ist wirklich etwas, das in Gesprächen so oft kommt, in der Argumentation desjenigen Teils, der jetzt vielleicht mehr leidet. Oder? Also ich denke, unter einer konfliktbeladenen Beziehung, da leiden immer beide. Oder? Es gibt jemanden, der mehr leidet. Und wir tendieren einfach dazu, zu sagen, ich kann meinen Glauben und so weiter nicht richtig leben, weil der andere nicht mitspielt, oder? Und dem hast du diese biblische Wahrheit entgegengehalten. Ich denke, das ist so wichtig. Also ich begegne wirklich oft dieser Argumentation. In unserer Ehe geht es nicht, ich möchte ja, aber der andere ist schuld, dass es einfach nicht gehen kann. Oder? Und das, ich finde das sehr wichtig, dass wir das betonen, dass wir wirklich jeder für sich vor Gott verantwortlich ist, so zu lieben, wie Gott ihm das zeigt.
Zu dem, was Andi gesagt hat, wann muss ich mich von der räumlichen Trennung? Ich denke, dort ist ein Spannungsfeld. Und es gibt auch einen Moment, wo man das darf, nicht nur müssen. Also es ist irgendwo eine Befreiung auch, da drin zu sehen. Oder? Wir müssen nicht, bis wir absolut kaputt sind, Sachen aushalten. Das ist sicher nicht die letzte Konsequenz. Das ist nicht nur ein wann müssen, sondern wann darf ich das auch. Hat mir ein bisschen gefehlt bei dir.
Das geht natürlich dann wirklich in die einzelne Situation, in die persönliche Situation hinein, wo das in einem solchen grundsätzlichen Vortrag vielleicht schwierig ist, jede einzelne Situation dann auch zu berücksichtigen und darauf einzugehen. Oder weil das sind Dinge, die wirklich in der einzelnen Situation so unterschiedlich gehandhabt werden müssten oder könnten.
Und doch auf der anderen Seite würde ich sagen, also mein erstes Ziel, wenn ich eine solche Situation hätte, wäre der Person zu helfen, eine richtige Vision für ihre Ehe zu haben. Weil die einzelnen Fragen sind in dem Sinn viel klarer und besser lösbar, wenn der Balken aus dem eigenen Auge ist. Wenn man in dem Sinn grundsätzlich bejaht, aha, meine Ehe ist nicht da, damit es mir bequem wird, sondern damit ich Christus dienen kann. So ein einfacher Grundsatz. Wenn das einmal verstanden wird, dann überlege ich ganz anders die Frage, soll ich mich trennen, ist das mir jetzt viel, bin ich jetzt langsam kaputt und so weiter. Weil eben das Kaputtsein, das wird so schnell in unserer Gesellschaft als das definiert, eben nicht um körperliche Schläge, sondern ich ertrage es nicht mehr, ich habe die Nase voll, der andere missbraucht mich seelisch so viel. Und wenn man da dahinter blickt, was es eigentlich ist, ist, dass ich extrem enttäuscht bin in meine Ehe, weil ich eben diese falsche Ansatz und Vision habe. Also von dem her, ich denke, die Vorträge, ich finde, die sind hilfreich auch für solche konkrete Situationen, ersetzen einfach nicht die persönliche Begleitung. Persönliche Begleitung. Persönliche Begleitung. Persönliche Begleitung. Persönliche Begleitung. Persönliche Begleitung. Persönliche